Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen. Wir haben den dritten Teil in unser Sommerferienprogramm. Wir haben eine neue Predigtreihe, die heißt Akkord. Aber das ist nicht das, was dein Vater auf dem Bau macht, wenn er nach Duisburg fährt, Akkord arbeiten, sondern das ist das, was wir eben bei Christine gesehen haben, der Akkord auf der Gitarre oder meine allerbeste Frau auf dem Klavier, Akkorde, völlig verschiedene Töne, die zusammen eine neue Melodie, einen neuen Klang erzeugen. Und das ist das, was Gemeinde ist. Ja? Gemeinde ist, wir sind so alle schrecklich verschieden. Ne? Leidest du nicht auch darunter, dass keiner deiner Meinung ist im ICB? Ne? Dann, deswegen haben wir ja auch so eine kleine Regel bei uns, wir sprechen nicht über Politik, weil im ICB kannst du so verschiedene Meinungen hören. Wir haben verschiedene Generationen, verschiedene Nationen. Und trotzdem wir so verschieden sind, Gott möchte uns zu einem wohlklingenden Akkord machen. Und durch diese Einheit ist nur durch Gottes Kraft möglich. Die Predigtreihe geht über Matthäus 18 bis 20. Das sind die Kapitel der sogenannten Gemeinderegelrede. Ne? Also wenn man so einen Titel wählt, dann kommt keiner mehr in die Kirche. Ne? Gemeinderegelrede, da komme ich nicht hin. Und vor allen Dingen nicht Regeln. Ne? Also wir leben ja in der Postmoderne. Wir leben ohne Regeln. Ne? Da wir brauchen keine Regeln mehr, weil es gibt kein Falsch und es gibt kein Richtig. Bis dann der Internet-Breakdown kam, ne? Letzte Woche, wo alle dann am Flughafen stehen. Mein Flugzeug läuft nicht mehr wegen einem Update-Fehler und ich habe meinen Flug verpasst. Ich möchte meine Versicherung haben. Da gibt es doch bestimmt Regeln. Und die gab es dann nicht, weil keiner hatte damit gerechnet. Und Regeln will niemand haben, bis ihm Schaden zugefügt wird. Dann will jeder Regeln haben, dann schreien wir alle nach Regeln. Und ihr Lieben, wir beschäftigen uns gerade mit den Regeln. Vor zwei Wochen haben wir Jasu gehört, Demut statt Hochmut. Einer schätze den anderen höher als sich selbst. Und letzte Woche hatten wir eine gesunde Gemeindehygiene, den anderen gewinnen, sowohl die, die draußen sind, als auch die, die drinnen sind, nicht ausschließen, nicht ausgrenzen, sondern gewinnen, damit wir diese unglaubliche Einheit erfahren, von der wir letzte Woche gehört haben, dass jedes Gebet erhört wird, wenn wir zwei oder drei sogar zusammen sind. Wow, und heute geht es um die Kunst des Vergebens. Alle gähnen schon, ich sehe es schon in euren Augen, ne? Vergeben, schon wieder eine Predigt über Vergeben. Pastor, seit Bestehen dieser Gemeinde haben wir bestimmt schon 5 Predigten über Vergeben gehabt und trotzdem werden wir uns damit beschäftigen. Wir lesen Gottes Wort aus dem Matthäus, Kapitel 18, Vers 21. Matthäus war live dabei, er war ja der Zöllner und dann Nachfolger Jesu. Und er berichtet diese Geschichte, diese wunderbare Unterredung zwischen Petrus und Jesus. Wir finden sie ab Vers 21, Kapitel 18 in Matthäus. Dann trat Petrus zu Jesus und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal, wow, das ist großzügig, ne? 7-mal, stell mal vor, jemand auf deinem Arbeitsplatz, 7-mal macht den gleichen Fehler und du musst es vergeben. Jemand in der Kasse schiebt dir 7-mal den Einkaufswagen in die Hacken, ne? Und du sagst, ja, macht nichts. Spissen bei Brasilianern, ne? Gleich schon beim 3. Mal, ne? Dann reißt uns die Hutschnur. Jesus spricht zu ihm, Vers 22, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Taschenrechner raus, 490-mal sollen wir vergeben. Wow, da hört man auf zu zählen. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Das sind für uns böhmische Dörfer. Ich habe es mal umgerechnet auf euren Zettel, Predigtzettel ist falsch ausgerechnet, da ist ein Rechenfehler drin. Ja, das, da habe ich ein Denar ist ein Tageslohn, ich habe leider nur den Stundenlohn ausgerechnet, deswegen steht bei euch die falsche Zahl, 840 Millionen war die Zahl. Eigentlich musst du den Tageslohn von 102 Euro, das ist so Tageslohn eines durchschnittlichen Arbeiters in Deutschland, sind 6,21 Milliarden Euro umgerechnet. Hat er eben geschuldet. Da er aber nicht zahlen konnte, wen überrascht, 6,21 Milliarden habe ich auch nicht gerade nochmal in der Tasche, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Schmunzel, schmunzel. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das ganze Darlehen. Wow. Jener Knecht aber ging hinaus, fand einen seiner Kollegen, der ihm 100 Denare, wer jetzt gut im Rechnen ist, der weiß, es sind 10.200 Euro, stolze Summe, der ihm 10.200 Euro schuldig war, er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest, solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und jetzt kommt der Knaller. Und so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Oh, das war ein Schlag mitten in die Magengrube. Das tat weh. Naja, herzlich willkommen bei Jesus. O-Ton Jesus. Seine Predigten waren manchmal, da hat man sich drüber geärgert. Ich sage immer zu meinen Kollegen, wenn du irgendwann an einen Punkt kommst und deine Bibel liest und dich nicht mehr ärgerst über die Bibel, dann stimmt was nicht mit deinem Gottesbild. Dann hast du dir wahrscheinlich deinen eigenen Gott erschaffen. Gott ist anderer Meinung als du. Jetzt wäre der Moment, Amen zu sagen, aber ich weiß, es ist schwer. Das heißt also, Gott spricht hier ein Thema an, wo wir alle eigentlich gähnen und sagen, oh, schon wieder eine Predigt über Vergebung. Da sind wir Profis, ne? Wir Christen, wir sind sogar bekannt dafür, dass wir in der Vergebung leben. Und doch ist es die Grunddisziplin des Christentums und doch versagen wir so oft. Hier ist dieser Kontrast. Ne? Das ist das, was wir auch alle erlebt haben. Wir haben erlebt, dass Jesus uns alle unsere Schuld vergeben hat. Halleluja. Amen. Aber wenn jemand uns Schmerzen zufügt, wenn uns jemand was schuldig ist, dann sind wir manchmal die unbarmherzigsten Menschen der ganzen Welt. Dieser Kontrast, diese Widersprüchlichkeit, natürlich nur bei anderen Christen. Nur bei anderen Kirchen, nicht im Eisen, nicht bei mir. Wir sind ja viel bessere Christen, oder? Mit einem Zwinkern sage ich das. Nein, nein, auch bei uns. Wir erleben diesen Kontrast. Wir wissen, dass Jesus uns alle unsere Schuld vergeben hat. Es ist auch selbstverständlich, dass Gott mir alle Schuld vergibt, oder? Aber wenn andere uns etwas schuldig sind, das ist für uns sehr schwer. Nun, ich möchte beginnen, dass Vergebung etwas ist, was wir lernen können. Es ist eine Kunst. Gemeinde ist genau das Feld, wo wir vergeben können, lernen können. Ich habe mal eine Frage. Wer möchte gerne so wie Jesus werden? Ne? Melden sich nur einige, doch so viele, seid ihr mutig, ne? Sterbensmutig, dachte jetzt, ihr meldet euch gar nicht mehr, weil ihr wisst jetzt, was da kommt. Ne? Nicht wahr? So wie Jesus zu werden, kostet dich etwas, ist schmerzhaft. Übrigens, Jesus wurde gehorsam durch das, was er litt. Auch Jesus erlebt eine Transformation, die ihm etwas kostet. Wenn wir so werden wollen wie Jesus, kostet das Schmerzen. Das ist genauso wie in der Muckibude, nicht wahr, Rami? Das tut weh, solche Muskeln zu bekommen wie Rami, nicht wahr? Aber wer schön sein will, muss leiden, nicht wahr, Rami? Und so ist es auch im Christentum. Wenn wir so werden wollen wie Jesus, kostet mich das etwas. Wenn ich vergebungsbereit werden möchte, dann werde ich Verletzungen erleben. Herzlich willkommen in der Familie, in der Gemeinde, da erlebst du Vergebung. Und besser ist, du lernst es hier schon, dann bist du bereit für das nächste Level, für die Champions League. Ne? Gemeinde ist nur Regionalklasse. Ne? Wer wirklich heilig werden will und sterben will, der soll heiraten. Amen. Weißt du, Herr? Denn da wirst du jeden Tag üben zu vergeben. Deswegen fang schon mal in der Gemeinde an. Das ist die beste Training für Ehe. Amen. Da sagt auch keiner Amen. Aber ich sage für euch. Sehr schön. Das heißt also, Vergebung ist eigentlich die Grundwahrheit des christlichen Glaubens. Und trotzdem ist Vergebung für die meisten von uns menschlich unmöglich. Lukas 17, Vers 1, 3 bis 5. Da sagt Jesus, er sprach aber zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, dass keine Verführung, andere Bibelübersetzungen sagen, dass keine Ärgernisse kommen, aber wie dem, durch den sie kommen. Hütet euch, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Wow. Und die Apostel sprach, und das bringt mich zum Schmunzeln, wehre unseren Glauben. Amen. Ne? Das ist genau das, was aus meinem Herzen spricht. Ich liebe diese Jungs. Ne? Sie sind wenigstens ehrlich. Sie haben gesagt, Jesus, es ist so schwer zu vergeben. Wehre unseren Glauben. Das ist die erste Aussage. Vergebung, das können wir täglich üben. Ne? Gleich wieder nach dem Gottesdienst. Hoffentlich ist die Predigt heute nicht so lange, wartet schon wieder Kaffee auf uns und vor allen Dingen der Kuchen von Elfi. Ich habe ihn schon reingetragen, nicht wahr? Und da wartet auch schon die erste Prüfung auf dich, denn wenn du zu spät zum Kaffee kommst, ist der ganze Kuchen schon weg von Elfi. Ne? Jemand anders hat es aufgegessen und schon wieder bin ich herausgefordert. Das sind die Ärgernisse, die täglichen Ärgernisse meinem Bruder, meiner Schwester zu vergeben. Und letztens habe ich ein Reel geschaut bei Instagram von einem Jugendlichen und da hat er so seine Story erzählt. Er war am Bahnhof auf der Toilette und dann bei den Waschbecken. Da war so ein High-Performer, so ein professioneller Unternehmer mit schwarzem Jackett, weißem Hemd, Krawatte, Manschettenknöpfe, hat sich die Hände gewaschen und hatte dann so diese Papiertücher genommen und hatte die Armatur und das ganze Waschbecken sauber gewischt. Ne, war so ein bisschen verdreckt. Und dann hat dieser Jugendliche, der wollte ihn so ein bisschen provozieren, dann hat er gesagt, na, wie lange sind Sie denn schon hier im Job? Ne? Machen Sie hier das Klo sauber. Ne? Wollte ihn so ein bisschen hochnehmen. Ne? Und dann der Manager, so ganz cool zu ihm, wissen Sie was? Ich habe mir so ein Ziel gesetzt in meinem Leben. Ich möchte gerne einen Ort, den ich benutze, den möchte ich besser verlassen, sauberer verlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Puh, da war der ja total platt, ne? Und dann hat er da in seinem Reel gesagt, oh, ich möchte auch so werden wie dieser Manager, ne? Ich möchte einen Platz besser verlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Und das ist schon wieder die kleinen Ärgernisse, ne? Falls du heute im Akku auf die Toilette gehst, ne? Und wie wäre das, wenn wir dann nicht sagen, boah, hab das schmutzig vorgefunden. Wir haben natürlich heute schon mal vorgearbeitet. Vielen, vielen Dank an Ascha, unseren Facility Manager, der schon seit 8 Uhr hier gerödelt hat. Aber wie wäre das, wenn wir alle Ascha 2.0 wären, nicht wahr? Wenn wir sagen, hey, ich möchte meinen Akku besser sauber verlassen, als ich es vorgefunden habe. Das sind so die kleinen Herausforderungen, Ärgernisse. Aber ich habe gar nicht gesprochen über die wirklichen Herausforderungen, wo Menschen dich belogen haben, dich betrogen haben, dich ausgenutzt haben. Ich spreche schon gar nicht von Vergewaltigung, Missbrauch. Das sind die höheren Levels von Ärgernis, von Versuchung. Und Gott möchte, dass wir in der Gemeinde lernen, die große Kunst der Vergebungsbereitschaft. Und die Jünger sagen, mehre unseren Glauben. Es ist das Erkenntnis, Vergebung, echte Vergebung, die ist menschlich unmöglich. Die können wir nicht produzieren. Nicht durch unseren deutschen Willen, nicht durch unsere Anstrengung, nicht durch unsere Emotionalität, schon gar nicht. Sondern das ist ein Geschenk, vergeben zu dürfen durch den Glauben Gottes, durch eine Beziehung mit Gott. Nun, ich möchte unser Training beginnen. Wir sind auf dem Trainingscamp. Herzlich willkommen. Ne, wer dachte, er könnte heute hier genießen? Sorry. Wir trainieren heute Vergebungsbereitschaft. Das erste ist, auf eurem Zettel findet ihr einen Test. Ich habe den schon mal gemacht, aber Wiederholung lohnt sich. Und zwar zwei Testfragen findest du auf deinem Zettel und die kannst du gerne ankreuzen oder ausfüllen. Frage Nummer 1. Was sagt die Bibel eigentlich über Vergebung? Falsch oder richtig? Du darfst entscheiden. Vergebung ist eine super Idee. Aber ich vergebe nur dem, der es verdient hat. Falsch oder richtig? Ich vergebe nur, jemand wusste es schon, aus dem Affekt heraus. Ich vergebe nur dir, wenn du vor mir kniest, meine Schuhe küsst und sagst, tut mir so leid. Dann werde ich dir vergeben. Falsch oder richtig? Kannst du eintragen. Nummer 2, zweite Frage, die ist schon ein bisschen herausfordernder. Wenn wir nicht vergeben, dann wird uns auch nicht vergeben werden. Das ist eine schmerzhafte Frage. Darum geht es heute auch ein bisschen. Falsch oder richtig? Und wenn du das verknüpfst mit der Aussage von eben, dass Vergebung menschlich unmöglich ist, dann ist das eigentlich eine tricky Frage. Dann denkst du, wo ist hier die Gerechtigkeit? Wenn Gott schon weiß, dass Menschen ihn nicht vergeben kann, warum knüpft er das an diese Bedingung? Wenn wir nicht vergeben, wird uns auch nicht vergeben. Falsch oder richtig? Gehen wir mal rein. Frage Nummer 1. Vergebung ist eine gute Idee. Ich vergebe nur denen, die es auch verdient haben. Falsch oder richtig?
Falsch.
Sehr gut, die meisten wissen es schon. Ne? Ich habe diese Predigt nämlich schon mal gehalten. Total falsch. Weil wer weiß, was Vergebung bedeutet? Vergebung ist so wie dieser Schlüssel. Ja? Dieser Schlüssel, übrigens habe ich jetzt, Herr Czaski, vielen, vielen Dank, ich habe jetzt übrigens den Schlüssel von unserem Tor, von der Torkette, und Vergebung ist der Schlüssel aus dem Gefängnis deiner Bitterkeit. Weißt du, was du machst, wenn du nur vergibst, wenn der andere es verdient hat? Jeremie schon vorgemahnt. Dann gibst du den Schlüssel aus deinem Gefängnis in die Hände dessen, der dich verletzt hat. Das ist also zwischen uns alles okay. Nur, dass hier keine Gerüchte entstehen. Jeremie ist ja allerbesser. Aber angenommen, Jeremie hätte mich verletzt. Und ich würde sagen, Jeremie, ich vergebe dir nur, wenn du auch Buße tust. Dann gebe ich den Schlüssel zur Freiheit, gebe ich an sie. Ich knüpfe meine Freiheit an sie. Und das war es auch schon. Applaus für Jeremie, Amen. Ja? Das heißt also, Vergebung ist nicht geknüpft an den, der dich verletzt hat, sondern Vergebung ist geknüpft an Jesus. Amen. Weil Jesus hat uns alles vergeben. Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander. Vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ihr merkt, aha, Vergebung menschlich ist unmöglich, aber wir vergeben aus einem Reichtum der Vergebung, die Gott uns schenkt. Und hier nochmal die Umrechnung, die ich ja falsch habe auf euren Notizen. Diesem Mann wurden 6,12 Milliarden Euro vergeben. Wie viel mehr wurde dir vergeben in Jesus? Er hat uns bewahrt und errettet vor ewigem Tod in der Hölle. Jesus, er ist unser Retter. Amen. Ist das nicht ein Applaus wert? Jesus hat uns alles vergeben. Wir sind rein. Aus diesem Reichtum können wir vergeben. Nun kommen wir zu diesem inneren Konflikt. Wie kommt es, dass ich das alles weiß? Wir wissen das ja alles intellektuell. Jesus hat mir vergeben. Amen. Aber wie kommt es, dass am Montag, wenn mir dann einer wieder die Vorfahrt nimmt, ne, auf der A3, dass ich dann so wütend werde? Ne? Oder wenn mir jemand meine Rechte nimmt oder jemand mich belügt, dass ich so hart werde, obwohl ich Christ bin, obwohl ich sonntags zur Kirche gehe? Warum ist mein Herz so hart? Warum fällt mir das nicht leichter zu vergeben, so wie dieser Knecht? Der Schlüssel liegt darin, dass der Knecht das nicht verstanden hat, was ihm geschenkt worden ist. Er dachte, der Herr, sein Herr, ist auf den Bluff reingefallen. Er kniet nämlich nieder und sagt, Herr, hab Geduld mit mir, hast du es gelesen? Ich werde dir alles zurückzahlen. 6,12 Milliarden. Das war ja total gelogen. Aber er hat gedacht, wenn ich bluffe, vielleicht kann ich meinen Herrn pushen. Er hat nicht verstanden, was da passiert ist. Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir als Christen, wir verstehen, und zwar intellektuell, Jesus ist für mich gestorben, aber was wirklich passiert ist am Kreuz, das haben wir keine Offenbarung davon. Wir können das nicht verstehen. Warum können wir Gott nicht verstehen? Weil wir einfach begrenzt sind. Geistliche Dinge werden durch Geist offenbart. Und deswegen konnte er auch dem anderen nicht vergeben. Weil der macht nämlich genau das Gleiche wie er. Hast du es gelesen? Sonst liest du zu Hause nochmal. Der ihm die 10.000 Euro schuldete, der sagt, gib mir mein Geld zurück. Und er macht das Gleiche. Kniet vor ihm nieder und sagt, gib mir Geduld, ich zahle dir alles wieder. Und er wusste natürlich, wie man das macht. Der dachte, der blufft auch. Ne? Ich habe meinen Herrn geblufft, aber ich lasse mich nicht bluffen. Das ist der Punkt, wenn wir Vergebung nicht empfangen haben. Wenn wir nicht verstehen, was wirklich am Kreuz passiert ist. Ja? Und der Schlüssel ist, dass der Herr ihm alles erlassen hat, nicht weil er auf den Bluff reingefallen ist, sondern er steht, weil er sich erbarmt. Das herzliche Erbarmen unseres Herrn Jesus Christus. Im Griechischen heißt das, innerlich Schmerzen haben. Die Eingeweide haben sich ihm umgedreht. Das ist der Schmerz Gottes. Das ist das Mitgefühl Gottes. Kennst du Gottes Mitgefühl, die Barmherzigkeit Gottes? Wenn wir die nicht erfahren haben, wenn wir der nicht begegnet sind, dann können wir nicht verstehen, wie groß und grenzenlos seine Liebe für dich ist. Die zweite Frage. Falsch oder richtig? Wenn wir nicht vergeben, wird uns auch nicht vergeben. Falsch oder richtig? Richtig. Aber wie, Mario? Du hast doch gerade gesagt, wir können nicht vergeben. Das ist ein Mission Impossible. Da hast du auch recht. Das heißt also, wie können wir lernen zu vergeben? Und vergeben ist keine Leistung. Vergeben bringt uns nicht in den Himmel. Jesus bringt uns in den Himmel. Aber hier steht eine deutliche Warnung, wenn wir nicht vergeben können, dann werden wir wieder aus dem Himmel rausgeschmissen. Wow, das ist eine eindrückliche Warnung. Wie können wir diese Grunddisziplin lernen? Denn Vergeben ist gar nicht einfach. Timothy Keller sagt, Vergeben ist freiwilliges Leiden. Wer ist dabei? Ich sehe keine Hand. Oh, das sind zwei todesmutige Kandidaten. Hebräer 7 heißt, gibt keine Sünde, die nicht ohne Blut gereinigt werden kann. Wer vergibt, blutet. Wer vergibt, leidet. Wer möchte schon leiden? Wer möchte schon vergeben? Unser Vorbild ist Jesus. Und ich habe 4 einfache Schritte und dann bin ich fertig für heute. Nummer 1. Was können wir lernen, Jesus zu vergeben? Er vergab in einer außerordentlichen Qualität, in einer göttlichen Qualität. Am Kreuz hing er. Seine Feinde haben ihn verflucht, haben sogar gelästert über ihn und er betet noch, Vater, vergib ihn. Was für eine Qualität der Vergebung. Schritt Nummer 1. Fasse den Entschluss, Gott zu vertrauen, dass er dir Vergebung schenkt, die du nicht hast. In Lukas 22, 41 lesen wir dieses Gebet von Jesus. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Absolute Hingabe. Jesus macht es uns vor. So zu leben wie Jesus, müssen wir unsere eigene Kraft, unseren eigenen Willen abgeben und Gott umfassen. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt von Mohammed. Ich habe ihn getroffen in Amman. In Amman haben wir eine Lebensmittelausgabe. Dort versorgen wir jede Woche 5000 Einzelpersonen, 600 Familien. Und dort kommen meistens Muslime, meistens Menschen, die Jesus nicht kennen. Und allein durch, wie sagt mein Pastor immer, wir predigen das Evangelium mit Kleidung und Essen. Nicht wahr? Kommt und seht, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Und dort habe ich Mohammed getroffen. Mohammed war ein ganz überzeugter, fester Muslim aus dem Irak. Bis zu dem Tag, wo er von IS entführt worden ist und in einem der Keller von IS gefoltert worden ist, 2 Jahre lang. Normalerweise überlebt man das nicht. Wie durch ein Wunder hat er seine Gefangenschaft bei IS überlebt. Er kam völlig zerstört. Da reiste er seiner Frau hinterher nach Amman, war schon geflohen mit den Kindern. Er war innerlich ein Wrack, wurde alkoholabhängig, wurde drogenabhängig, weil seine Seele völlig zerstört war durch die Drogen. Fing an, seine Frau zu schlagen, hat seine Kinder immer wieder auf die Straße gejagt in seinem Drogenwahn. War absolut fertig, zerstört, bis er zu unserer Lebensmittelausgabe kam von Pastor Khalil in Amman. Und er schmeckte und sah, Gott liebt ihn. Hat in einem unserer Gottesdienste dort Jesus Christus kennengelernt, wurde freigesetzt von Drogenabhängigkeit, freigesetzt von Alkoholabhängigkeit. Jesus hat seine Ehe geheilt. Jesus hat seine Familie geheilt. Und jetzt ist er einer unserer Leiter in der Lebensmittelausgabe in Amman. Jesus tut heute noch Wunder. Amen. Und weißt du, das ist wunderbar. Nicht er hat die Kraft gehabt zu vergeben, sondern er hat einfach den Fuß von Jesus umfasst und sagt, Jesus, ich klammere mich an dich und ich möchte dir heute zurufen, durch meinen Freund Mohammed in Amman, wenn du heute hier sitzt und sagst, ich kann nicht vergeben, was Menschen mir angetan haben, mein Herz ist so zerstört, dann sage ich, richtig hast du gesagt. Du kannst es selber nicht, aber du kannst heute die Füße von Jesus umfassen und du kannst Jesus vertrauen, er schenkt dir die Vergebung. Amen. Nummer 2. Jesus schenkt bedingungslose Vergebung. In Lukas 23, 34 lesen wir, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Binde deine Vergebung nicht an Bedingungen. So wie ich eben demonstriert habe mit Jeremy. Wenn du das tust, ich vergebe nur, wenn der andere auch richtig Buße tut oder vor mir kniet. Erwarte das nicht. Manche Menschen verändern sich niemals. Menschen, die dich verletzt haben, werden niemals vielleicht sich bei dir entschuldigen. Aber das heißt nicht, dass du ihr Sklave bist. Manche Christen sagen auch immer, ich vergebe erst, wenn meine Frau, wenn mein Mann sich wieder mit mir versöhnt. Wenn meine Gemeinde oder meine Geschwister sich wieder mit mir versöhnen. Mach es nicht. Weil Versöhnung braucht immer zwei Menschen. Ja, du bist zur Versöhnung bereit. Das ist richtig. Aber Gott hat deinem Partner, Gott hat doch anderen Christen einen eigenen Willen gegeben. Nicht jeder ist bereit zur Versöhnung. Aber Vergebung braucht nur eine Person. Amen. Die Menschen, die Jesus verspottet haben, die waren nicht willig, sich zu versöhnen. Die waren auch nicht willig, Buße zu tun. Aber Jesus war bereit zu vergeben. Verschenk deine Vergebung bedingungslos. Knüpfe deine Vergebung nicht an Bedingungen. Und Jesus, es gibt keinen Schmerz, den Jesus nicht kennt. Jesus ist der einzige Gott unter den vielen Göttern im Götterhimmel, der Schmerz kennt. Die griechischen Götter kennen keinen Schmerz. Die griechischen Götter sind unberührbar, sie sind apathisch, unbewegbar, unbewegbare Beweger, so sagt Aristoteles. Unser Gott ist der einzige Gott, der Schmerz kennt. Unser Gott ist der einzige Gott, der deinen Schmerz kennt. Keinen Schmerz, den du durchmachst, den Jesus nicht kennt. Sogar den Schmerz, der Gott verlassen hat. Hat Jesus am Kreuz gebetet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sogar das Alleingelassensein von Gott. Jesus kennt deinen Schmerz. Und ich möchte dich herausfordern, ich gebe dir sogar heute eine Hausaufgabe. Wir haben nicht nur Trainingscamp, ich gebe dir sogar eine Hausaufgabe. Du gehst vielleicht heute nach Hause zu deiner Familie und sagst, boah, aber das war heute so ein krasser Gott, ich habe sogar eine Hausaufgabe gekriegt. Du kannst deinen Notizzettel, kannst du umdrehen, da ist eine weiße Fläche. Mit deinem Stift kannst du dann eine Linie ziehen, da hast du links eine Spalte, rechts eine Spalte. Links schreibst du alle die Namen auf, denen du eigentlich vergeben solltest. Das wird vielleicht eine lange Liste. Aber rechts schreibst du alle Sünden auf, die dir Gott vergeben hat. Vielleicht ist die Liste noch länger. Und ich rate dir, wenn du zu Hause die Hausaufgabe machst, mach erst die rechte Spalte fertig. Und du wirst auf die Knie gehen und Gott, danken Gott, so viel hast du mir vergeben. Vielleicht sogar noch 6,12 Milliarden, noch mehr als das. Und dann fällt es dir einfacher, bedingungslos zu vergeben. Vertraue Gott, dass er dir Vergebung schenkt. Vergib bedingungslos. Nummer drei, vergelte Böses mit Gutem. Das ist Wahnsinn, Jesus anzuschauen. Ich liebe es, Jesus anzuschauen. Amen, du auch. Das ist so fantastisch. Jesus am Kreuz, was müssen das für Schmerzen gewesen sein? Gibt es so eine Studie von einem Doktor, der erzählt, was körperlich alles durchging, was für körperliche Schmerzen. Aber Jesus hatte nicht nur körperliche Schmerzen am Kreuz, es tat ihm auch psychisch weh, dass seine Freunde, alle hatten ihn verlassen. Sein Herz war gebrochen, nicht nur sein Körper war gebrochen, sein Herz war gebrochen. Und sogar sein Vater hat ihn verlassen. Was für eine körperlich, emotional, spirituelle Zerbrochenheit. Und dann wird er auch noch angequatscht von dem Mörder nebenan und sagt, Jesus, ich habe dann auch noch mal eine Bitte an dich, ne? Wenn du in dein Reich kommst, denke an mich, ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du mal gestresst warst am Arbeitsplatz, ne? Also wenn du so richtig gestresst bist und dann kommt noch einer, der will dann noch was von dir, ne? Also dann wird man manchmal ungeduldig. Aber Jesus, er ist nicht gestresst. Er ist nicht, lass mich in Ruhe. Ich habe da meine eigenen Probleme. Du hast deine eigenen Probleme. Sondern was sagt er heute noch? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wow. Weißt du, was ich das nenne? Das ist dieser Jesus-Reflex. Warst du mal beim Arzt? Und dann, wenn der Arzt versucht, deinen Reflex, ne, dann hat er so einen silbernen Hammer und dann steckt er dir hier unter das Knie und dann geht dein Bein automatisch hoch. So ist es bei uns. Oder bei mir. Bei euch nicht, ihr seid besser als ich. Ne? Aber wenn mir jemand was krumm kommt, ne, dann reagiere ich. Das ist der Mario. Das ist der brasilianische Reflex. Nicht wahr? Ja, bonjour. Nicht wahr? Aber Jesus hat einen Jesus-Reflex. Wir vergelten Böses mit Gutem. Wie können wir das machen? Indem wir auf Jesus schauen. Wir haben eine Generation durch TikTok, durch Instagram, durch Facebook, unsere Jugendlichen die ganze Zeit schauen, schauen, schauen. Das, was du anschaust, in dasselbe Bild bist du verwandelt. Psalm 27, Vers 4 sagt, eins habe ich vom Herrn erbeten, nach einem trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, wozu anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn alle Tage meines Lebens in seinem heiligen Tempel. Wie kriegen wir denn Jesus, den Jesus-Reflex in unserem Leben, Böses mit Guten zu vergelten? Wir schauen Jesus an. Wir schauen Jesus an. Wir sind eine präsenzorientierte Gemeinde. Lass Jesus präsent sein in deinem Alltag. Nimm die Qualitätszeit jeden Tag. Schau Jesus an. Schau Jesus an und du wirst verwandelt werden in seinem Bild. Nummer 4. Das erste, vertraue Gott in der Vergebung. Vergib bedingungslos. Vergelte Böses mit Guten. Und das letzte, verlasse dich auf Gott in der Wiedergutmachung. Manchmal fragen wir uns, Gott, warum hast du es zugelassen, dass Menschen mich betrogen haben, Menschen mich zerstört haben, Menschen mich verletzt haben? Wir bleiben in dieser Frage gefangen. Josef ging einen Schritt weiter. Er hatte viel Leid durchlebt durch seine Brüder. Als Sklave verkauft, war im Gefängnis gelandet, weil eine Frau ihn verführen wollte, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, hat ihn ins Gefängnis geworfen. Er hätte Grund gehabt, immer wieder diese Frage zu stellen, warum hast du das zugelassen? Bis er, der zweite Mann wurde in Ägypten und er begegnet seinen Brüdern. Er hat die Macht, sich zu rächen. Timothy Keller. Vergebung bedeutet, auf dein Recht auf Rache zu verzichten. Timothy Keller sagt, Vergebung ist freiwilliges Leid. Warum konnte Josef loslassen? Warum hatte Josef die Kraft zu vergeben? Diese Brüder, die ihn sogar sterben sehen wollen. Das, was er sagt, im 1. Mose 50, 19. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber, sag mal, Gott aber, Gott aber. Gibt es immer das Aber Gottes? Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Wäre die Ablehnung der Brüder nicht gewesen, wäre Josef nie nach Ägypten gekommen, wäre nie durch dieses ganze Leid gegangen. Hätte Josef das nicht alles durchstanden, seine Lektion gelernt, wäre das ganze Volk gestorben in einer Hungersnot. Manchmal ist Leiden Gottes Autobahn für deine Berufung. Das können wir nicht verstehen. Es ist manchmal im Schmerz nicht zu verstehen. Mein letztes Bild ist mein Adapter. Immer wenn ich in Libanon fliege, in Beirut, habe ich immer meinen Adapter dabei. Weil die Stromstärke aus der Steckdose in Beirut macht meinen Computer kaputt. Hat eine andere Stromstärke. Es gibt einen Theologen, den ich sehr schätze, Jürgen Moltmann, und er sagt, wir können Gott nicht verstehen. Wir haben eine andere Stromfrequenz. Gottes Stromstärke ist so stark, wenn du da deinen Stecker reinstecken wirst, wird sofort alle Sicherungen durchbrennen. Wir sind sofort umfallen. Wir können Gott nicht verstehen. Wie können wir das Geheimnis von Vergebung verstehen? Wie können wir Gott verstehen? Gott schickt seinen Adapter, Jesus Christus. Er ist der einzige Gott, der schwach wurde. Der einzige, der diese Verbindung hergestellt hat zwischen Gottes Stromstärke, die dich killen wird, die dich töten wird. Und er übersetzt Gottes Kraft durch seine Schwachheit, so dass wir es verstehen. Jesus wird schwach, damit wir schwache Menschen Gott verstehen. Jürgen Moltmann sagt, Gott kannst du nur verstehen am Kreuz. Am Kreuz. Ich möchte, dass wir unsere Augen schließen, wenn du möchtest. Vielleicht bist du heute hier und ich bin eigentlich heute nur hier, weil mich jemand eingeladen hat. Ich kann mit Kirche nichts anfangen, mit Gott schon gar nicht. Ich kann nicht verstehen, warum Gott das alles zulässt in unserer Welt, in meinem Leben. Ich verstehe Gott nicht. Heute ist etwas passiert. Heute spürst du, dass jemand an die Tür deines Herzens klopft. Jesus Christus möchte in dein Leben eintreten. Jesus wird nicht deine Tür eintreten. Das macht er nicht. Er wartet, bis du von innen die Klinke drückst. So wie diese Frau letzten Sonntag. Wenn du heute deine Tür deines Herzens öffnen möchtest, du sagst, Jesus, komm in meine Zerbrochenheit, sieh mein hartes Herz, vergib mir meine Schuld, hilf mir zu vergeben. Jesus, übernimm das Ruder, nimm das Steuer meines Lebens. Ich öffne dir die Tür, dann öffne einfach deine Hände jetzt an deinem Platz, da wo du sitzt, als ein Zeichen für den Himmel. Du sagst, ich möchte, dass Jesus in mein Herz tritt. Dann öffne einfach jetzt deinen Platz. Und ich würde